HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Doris Renk. Schönen guten Abend.
Also ich nehme meistens einen Chicken Burger. Meine Schwester nimmt eigentlich immer eine Pommes. Und mein Vater, der isst meistens immer einen Big Mac.
Es gibt natürlich auch die Geschichten von Papageienhirn und all diesen abgedrehten Delikatessen, gemästete Muränen, Siebenschläfer.
Also mit so einem klassischen Menü, Doppel-Cheeseburger, große Pommes, große Cola, da kommt man schon locker auf über 1200 Kalorien.
Beim McDonald's isst man eigentlich keinen Salat.
Naja, Salat ist das Gesalzene. Wir in Deutschland, den USA und so weiter haben ja so eine Dressing-Tradition. Für die Italiener ist Salat klassisch für einfache Küche, für Cucina Povera.
It's cheap and easy and quick, you know.
Das Essen ist total in Plastik eingewickelt und dreifach verpackt.
Wir produzieren keinen Abfall um des Abfalls willen.
Die italienische Küche war auch in diesen Arme-Leute-Gerichten einfallsreicher. Vielleicht deswegen, weil sie mehr bereit war, Kräuter zu verwenden, weil sie bestimmtere Würztipps kennt.
Das Problem bei Billigmenüs ist, dass man mit 3,50 Euro inklusive Mehrwertsteuer keine Kosten für einen Burger, Personal und Energie abdecken kann.
Ein grüner Anstrich bedeutet ja nicht, dass das Essen bei McDonald's jetzt generell gesünder geworden ist.
Pommes und Burger, das schnelle, billige Essen hat in den letzten 50 Jahren die Welt erobert. Mit dem Fastfood begann der Kulturwandel in Zeiten langer, stressiger Arbeitstage. Der plattgedrückte Hackfladen zwischen zwei weichen Brötchenhälften war mehr als nur etwas zu essen. Er war und ist Ausdruck eines Lebensgefühls. Wen interessiert es da noch, was genau da drin steckt? Hauptsache, es schmeckt. Und wenn das schlechte Gewissen doch mal aufkommt, hilft eine groß angelegte Werbekampagne, die dem Burger ein besseres Image verpasst, zumindest kurz. Der Film The Founder erzählt jetzt in den Kinos die Geschichte vom Aufstieg und der Vision des McDonald's-Gründers Ray Kroc, wobei er das eigentlich gar nicht ist, der Gründer. Sein Erfolg ist eine sehr kapitalistische Geschichte, die auch auf Diebstahl beruht. Denn Kroc ist nicht der Erfinder des schnellen Genusses. Das waren die McDonald's-Brüder. Sie hatten Anfang der 50er Jahre die Idee, die langen Wartezeiten in den beliebten Drive-In-Restaurants in den USA zu verkürzen. Um das zu erreichen, gab es auf ihrer Speisekarte nur das, was sowieso die meisten Leute immer bestellten. Hamburger, Pommes und Softdrinks. Dann optimierten sie noch die Herstellung der Burger und Pommes und es gelang ihnen, die Zeit zwischen Bestellung und Essensübergabe auf 30 Sekunden zu verkürzen. Das war der Renner. Der Handelsvertreter Ray Kroc begann seine Karriere also bei einem Besuch im Schnellrestaurant der McDonald's-Brüder. Er war es, der das Potenzial dieser Geschäftsidee erkannte und nutzte. Im Film ist Michael Keaton Ray Kroc.
Wissen Sie, ich bin durch viele Städte gefahren, durch viele kleine Ortschaften. Alle hatten zwei Dinge gemeinsam. Sie hatten ein Gericht und eine Kirche. Und oben auf der Kirche ist ein Kreuz. Und an dem Gerichtsgebäude ist eine Flagge. Flaggen, Kreuze. Kreuze, Flaggen. Ich fahre so durch die Gegend und muss immerzu an dieses fantastische Restaurant denken. Auch auf die Gefahr hin, blasphemisch zu klingen. Verzeihen Sie mir, aber Ihre Bögen haben sehr viel mit diesen Gebäuden gemeinsam. Ein Gebäude mit einem Kreuz obendrauf. Was ist das? Ein Ort der Versammlung, an dem anständige, gottesfürchtige Menschen zusammenkommen. Und sie teilen gewisse Werte unter dem Schutz der amerikanischen Flagge. Man könnte sagen, dass dieses wunderschöne Gebäude, flankiert von diesen Bögen, ganz ehrlich, mehr oder weniger, für genau dasselbe steht. Es steht nicht nur für sehr köstliche Hamburger. Es steht für Familie, es steht für Gemeinschaft. Es ist ein Ort, an dem Amerikaner zusammenkommen können, um miteinander das Brot zu brechen. Ich sage Ihnen, McDonald's ist vielleicht die neue amerikanische Kirche. Nahrung für den Leib, Nahrung für die Seele. Und die hat nicht nur sonntags geöffnet, Jungs.
Nahrung für Leib und Seele unter den großen Bögen des M. Und dass jede amerikanische Stadt eine Filiale bräuchte, diese Vision hatte Ray Kroc. Durch geschickte Immobilieninvestitionen gelang es ihm auch, die McDonald's-Brüder auszuboten. So wurde Ray Kroc zum Alleinherrscher über das Fastfood-Imperium. Der Filmtitel The Founder ist durchaus ironisch gemeint. Schnelligkeit war also ein Erfolgsrezept für die große Burgerkette und günstig musste das Angebot natürlich auch sein. In den 50er Jahren gab es noch kein Bewusstsein dafür, dass uns billige billiges Essen teuer zu stehen kommen kann. Unter Umständen macht es uns krank und dick, aber der Kostendruck in der Produktion führt auf jeden Fall auch zu weitreichenden Problemen in der Landwirtschaft, in der Umwelt. Mensch und Natur werden ausgebeutet, damit unsere Nahrung den Einzelnen möglichst wenig kostet. Auch wenn McDonald's für kurze Zeit mal einen Burger mit Biofleisch im Angebot hatte, eine Alternative für den kompletten Betrieb ist das nicht. Abgesehen davon, dass die erforderlichen Mengen gar nicht in Bio-Qualität zur Verfügung stünden. Es wäre zu teuer. Was natürlich die Frage aufwirft, welche Anforderungen an die Qualität stellen die Burgerketten und woher bekommen sie die billige Ware? Florian Schwinn kennen Sie als Radiomoderator, er ist aber auch Buchautor. Im Januar erschienen ist ein Buch für Tierliebhaber und Fleischesser. Es heißt Tödliche Freundschaft, was wir den Tieren schuldig sind und warum wir ohne sie nicht leben können. Florian, kann man Fleisch in diesen Riesenmengen überhaupt so produzieren, dass wir den Tieren einigermaßen gerecht werden?
Nein, das kann man eigentlich nicht. Also wenn wir den Tieren gerecht werden wollten, wenn wir ihnen ein tiergemäßes Leben gönnen wollten, dann müssten wir deutlich weniger Fleisch konsumieren. Das ist einfach Tatsache. Denn die Tiere bräuchten viel, viel mehr Platz, viel, viel mehr Zeit zum Wachsen und viel mehr Zuwendung auch von uns, also nicht finanzierbar, sodass McDonald's Burger daraus machen kann.
Gucken wir auf Deutschland. Woher kommt das Fleisch, das wir da ab und an auf die Schnelle futtern?
Jetzt bei McDonald's selber, was da zwischen die pappigen Brötchen gelegt wird.
Ja, die schönen flappigen.
Ja, das kommt meistens von alten Kühen oder von kranken Kühen, sage ich mal. Also von Kühen, Milchkühen, die ausgesondert werden. Mhm. Das ist das meiste. Das ist jetzt nicht das beste Fleisch. Das würde man sonst wahrscheinlich irgendwie gar nicht essen.
Mhm. Dann ist es ja vielleicht sogar noch ökologisch, dass es ja, verbraucht wird.
Es ist nicht ökologisch, weil die Kühe, weil mit den Kühen nicht anständig umgegangen worden ist. Sonst wären die nicht so frühzeitig ausgesondert worden. Also eine Kuh wird, die kann 15 Jahre alt werden und immer noch Milch geben und Kälber produzieren. Aber in unseren modernen Betrieben werden die Kühe 5, 6 Jahre alt und dann sind sie krank. Mhm. Oder sie werden nicht mehr schwanger und dann werden sie ausgemustert, weil sie für den industrialisierten Landwirtschaftsbetrieb nicht mehr taugen. Und dann landen sie bei McDonald's.
Das ist dann nicht nur nicht ökologisch, sondern auch nicht ökonomisch, oder? Nur 5 Jahre?
Nee, für den Bauern ist es nicht ökonomisch. Das ist eine Milchmädchenrechnung, kann man mit Milchkühen gut machen. Richtig, das führt mit auch dazu, dass die Betriebe immer größer werden, weil man mit den geringen Margen, die man da noch verdient, dann noch mehr Kühe braucht. Also die Spirale dreht sich immer weiter und den Tieren geht es dabei auch nicht besser.
Aber so ein großer Abnehmer, wie die Burgerketten es sind, der hat doch eigentlich auch eine enorme Marktmacht. Wie könnte die denn genutzt werden für das Wohl der Tiere?
Könnte sie genutzt werden? Ja. Es hat ja auch mal zwischenzeitlich einen Vertrag von McDonald's mit Greenpeace gegeben, dass keine genveränderte Nahrung, also jetzt genveränderte Futtermittel nicht benutzt werden sollen. Da ging es jetzt um die Hähnchen, also Chicken Wings und diesen Kram. Das ist dann wieder gecancelt worden von McDonald's, weil das dann halt 1 Cent mehr gekostet hätte pro Burger. 1 Cent.
Wahnsinn, den das könnte man sich doch eigentlich leisten.
Genau, das heißt, man könnte sich das leisten, dann man müsste halt ein bisschen an Profit abgeben. 1 Cent, ich weiß nicht, wie viel Burger die verkaufen, dann summiert sich das und dann sieht das dann unterm Strich ganz doll aus. Also lässt man das. Und solange das so ist, dass man in so ein Schnellrestaurant, so ein Fastfood-Restaurant, egal was da oben für ein Zeichen drüber steht, reingehen kann und für 5 Euro etwas bekommt, was die Menü nennen, solange kann es nicht mit tiergerechter Haltung einhergehen. Das funktioniert einfach nicht.
Bei den Hühnern ist das Problem wahrscheinlich sogar noch viel größer. Chicken Wings sind super beliebt. Das ist ja was wir sonst gar nicht so essen.
Das exportieren wir gerne nach Afrika und machen dort die Märkte kaputt. Das stimmt. Das ist ein ganz toller Trick, dass uns das jetzt, also etwas, was normalerweise weggeworfen wird, jetzt uns als Lebensmittel noch angedreht wird. Das heißt, es ist eigentlich ein Abfallprodukt aus den Hühnermastbetrieben, aus den Schlachtbetrieben. das kann man dann, wenn man das so nennt und irgendwie nett verpackt in dieser Pappkartons buntig anstreicht, kann man das halt noch als Lebensmittel verkaufen. In der normalen Gastronomie würde sowas nicht funktionieren.
Also da ist die Gewinnmarge praktisch unglaublich.
Ja, da ist sie sehr hoch und da bin ich ein bisschen sogar McDonald's und den anderen dankbar, weil sie damit verhindern, dass diese ganzen Geflügelteile, die wir sonst nicht essen, hier nach Afrika exportiert werden und dort die Märkte für die lokalen kleinen Bauern kaputt machen. Also dann lieber hier zu Chicken Wings verarbeiten.
Da hat es noch einen Sinn. Als kleines Fazit, geht Tierwohl und Burger irgendwie zusammen?
Nein, ich glaube nicht. Also nicht, solange Fast Food und billig zusammengehören. Wenn das 15 Euro kostet bei McDonald's, der Hamburger, dann würde das sicherlich zusammengehen. Ich kann es an einem Hähnchen einfach mal festmachen. Wenn man zu einem der Discounter geht und kauft ein tiefgefrorenes Brathähnchen, also ein Broiler, dann kostet der dort 4-5 Euro. Wenn dieser Broiler ein anständiges Leben hatte, dreimal so lange gelebt hat wie der nach 4 Wochen geschlachtet worden ist und dann bei Lidl, Aldi und so weiter landet,
dann kostet er 20.
Dann kostet der 25, 27 Euro. Das ist der Unterschied, ja.
Vielen Dank, Florian Schwinn. Jetzt wenden wir uns also dem Gegenteil von Fast Food zu, dem Gastmahl des Trimalchio aus dem Buch Satyricon.
Alexandrinische Sklaven gossen uns schneegekühltes Wasser über die Hände. Andere kamen hinterdrein, die sich an die Fußpflege machten und unsere Nietnägel mit außerordentlicher Gründlichkeit beseitigten. Endlich wurde ein sehr leckeres Voressen aufgetragen. Auf einer Vorkostschüssel stand ein Esel aus korinthischem Erz mit einem Quersack, der auf der einen Seite helle, auf der anderen dunkle Oliven enthielt. Den Esel bedeckten 2 Schüsseln, auf deren Rändern der Name Trimalchius eingraviert war, dazu das Gewicht des Silbers. Kleine, angelötete Stege trugen 7 Schläfer mit Honig und Pfeffer bestreut. Auch lagen auf einem kleinen silbernen Rost heiße Würste und unter dem Rost syrische Pflaumen mit Granatäpfelkernen. Mit diesen Herrlichkeiten waren wir beschäftigt, als Trimalchio selbst unter den Klängen des Orchesters hereingetragen wurde und sich auf sorgfältig aufgebauten Kissen niederließ. Während er nun bei seinem Spiel sämtliche knotigen Witze erschöpfte, wurde uns, wir waren noch bei der Vorkost, ein Speisebrett mit einem Korbe gebracht, in dem eine hölzerne Henne mit ringsum ausgebreiteten Flügeln saß, wie wenn sie Eier ausbrütete. Sogleich traten 2 Sklaven heran, durchsuchten unter rauschender Musikbegleitung das Stroh, fanden immer wieder Pfaueneier darin und verteilten sie unter die Gäste. Trimalchio sah nach dieser Szene hin und meinte, »Freunde, ich habe der Henne Pfaueneier unterlegen lassen, und ich fürchte wahrhaftig, dass sie schon angebrütet sind.« Aber wir wollen versuchen, ob sie nicht doch noch essbar sind. Wir bekommen kleine silberne Esslöffel, sie wogen nicht weniger als 1/2 Pfund, und zerbrechen die aus fettem Mehlteig geformten Eier. Ich hätte beinahe meinen Teil fortgeworfen, denn es schien mir, dass sich bereits ein Junges gebildet hatte. Als ich aber dann einen alten Stammgast sagen hörte, »Darin muss was Gutes stecken«, untersuchte ich die Schale mit der Hand und fand darin eine sehr fette Grasmücke in gepfefferten Eidotter gehüllt.
Die Burgergesellschaft von der Kultur des schnellen Essens. HR2 Kultur der Tag. Dass McDonald's in aller Munde ist, das liegt nicht nur an unserer Vorliebe für die Schnelligkeit, es liegt auch am Marketing. Weltweit gibt McDonald's mehr als 700 Millionen Euro für Werbung aus. Das Doppelte des weltweiten Werbemarktes. Allein in Deutschland sind es rund 190 Millionen Euro. Und das hat einen Grund. Die Werbung dient nicht nur dazu, Kunden ins Restaurant zu locken. Sie ist McDonald's schärfstes Schwert zur Vermeidung von Image-Schäden. Markus Pfeiffer serviert die Zutaten der Marke McDonald's und die Werberezepte gegen Image-Kratzer.
Saftige Burger, glückliche Kinder, eingängige Ohrwürmer. Mit Liebe zum Detail, komponierte Spots wie dieser und ausgeklügelte Werbekampagnen haben McDonald's zur Fastfood-Weltmarke gemacht. Auch in Deutschland öffneten gezielte Marketingkampagnen immer wieder die Herzen und Münder der Kunden. Die speziell auf Deutschland zugeschnittene Botschaft? McDonald's ist einfach gut. Für Kindergeburtstage, erste Teenie-Dates und späte Snacks in langen Partynächten. Das Image des goldenen M's, ein Versprechen von Qualität, ein Gefühl von Geborgenheit, eine Inkarnation des American Way of Life. Und häufig war es auch solche Werbung, die der Marke McDonald's immer wieder auf die Beine half, wenn diesem so mühsam aufgebauten Image ein schmerzhafter Kratzer hinzugefügt wurde. Zum Beispiel im Jahr 2004. Da brachte der New Yorker Filmemacher Morgan Spurlock seinen preisgekrönten Film Super Size Me heraus. Darin zeigt er, wie es ihm ging, als er einen Monat lang nur bei McDonald's aß. Am Ende hatte er 12 Kilo mehr auf der Waage, viel zu hohe Cholesterin und tödliche Leberwerte. Als Fettmacher wollte McDonald's damals nicht dastehen. Die Reaktion der deutschen Marketingstrategen: eine grüne Salatlinie, beworben vom schlanken Supermodel Heidi Klum, die sich in Werbespots auch nicht für einen Bissen in den Burger zu schade war.
Wo hast du denn den her?
Von McDonald's.
McDonald's. Ich arbeite schon seit Jahren für McDonald's. Und den habe ich doch noch nie gesehen.
Der ist auch neu.
Warum weiß ich denn davon nicht?
Das weiß ich doch nicht.
Die Werbung hilft auch immer dann, wenn McDonald's von Umweltaktivisten und Tierschützern in die Mangel genommen wird. Häufige Vorwürfe: Mitverantwortung für die Abholzung des Regenwaldes zugunsten des Anbaus von Tiernahrungssoja, Tierwohlprobleme bei den Fleischlieferanten und mangelnde ökologische Verantwortung. McDonald's engagiert deswegen ab 2009 Kunden als Qualitätsscouts und ermöglicht erstmals einen Einblick in die komplette Wertschöpfungskette. Von der Landwirtschaft über die Zubereitung im Restaurant bis zum Recycling des Mülls. Alles soll transparent sein.
Mein Name ist Michael Hungele. Als Qualitätsscout möchte ich mir heute einmal ansehen, wo die Pommes für McDonald's herkommen. Hier in der Nähe von Hannover, auf dem Hof von Helmut Bleckwenden.
Erstmal siehst du hier den tollen Boden, ne? Du kannst also richtig riechen, dass es dem Boden gut geht.
Von hier stammen die Kartoffeln für die Pommes von McDonald's. Besonders groß und stärkehaltig müssen sie sein.
Trotz all dieser Maßnahmen gehen die Verkaufszahlen bei McDonald's seit 2011 zurück. Das Geschäft leidet am veränderten Konsumverhalten der Kunden und neuer Konkurrenz. Menschen unter 30 essen bewusst bio- und fleischlos. Zusätzlich führen die rund 40.000 deutschen Bäckereien sowie neue Premium-Burger-Bräter mit ihren Designfilialen und ausgewogenen Qualitätsmenüs McDonald's vor Augen, dass der Glanz des goldgelben Fastfood-Ms zu verblassen droht. Wieder reagiert McDonald's und poliert sein Image auf, färbt seit 2011 sein Logo ökologisch grün, modernisiert die Läden, ermöglicht die Bestellung per digitalen Touchpad. Das restaurierte Gastronomieerlebnis mit Premium-Burgern nach 1950er-Jahre-Vorbild wird dem Publikum natürlich per Werbespot in Erinnerung gerufen.
Jetzt neu bei McDonald's, der sagenhafte 1955-Burger. So saftig und würzig wie hausgemacht. Einfach genießen.
Eine Wiederbelebung der alten Zeiten, die Besinnung auf das Kernangebot von Burgern aller Art, das soll McDonald's Image wieder zurück zur alten Beliebtheit führen. Dafür hat man sogar den alten Werbesong aus den 90ern wieder rausgekramt und unter aktuelle Spots gelegt. In der Hoffnung, dass bei McDonald's möglichst bald wieder alles gut wird.
Wirklich schlecht geht es dem Burgerbrater ja nicht. Er ist in 119 Ländern präsent mit rund 36.000 Filialen und macht immer noch rund 27 Milliarden Umsatz. Was war eigentlich, bevor die großen Burgerketten die Welt eroberten? Darüber spreche ich mit Harald Lemke. Er ist deutscher Philosoph und Kulturwissenschaftler und erforscht über Ernährungsethik und Gastrosophie, also der Philosophie des Essens. Er lehrt am Zentrum für Gastrosophie an der Universität Salzburg und hat einige Bücher über das Essen geschrieben. Hallo, Herr Lemke.
Ja, schönen guten Abend.
Ist Fast Food tatsächlich eine Erfindung der modernen Gesellschaft, wo man keine Zeit mehr zum Kochen hat oder auch gar nicht mehr weiß, wie das geht?
Fastfood hat es natürlich schon immer gegeben in der Menschheitsgeschichte, aber man kann schon sagen, die industrielle Umsetzung jetzt von schnellem Essen, von der Vernebensächlichung vieler Essakte, das ist schon ein Phänomen der Moderne, ja.
Und das fing dann tatsächlich mit der Industrialisierung an?
Ja, das fing an mit den veränderten Lebensläufen, also einfach viel Zeit geht für die Arbeit drauf, wenn man so will. Es bleibt wenig Zeit drumherum und entsprechend wurde sogar die ganze Esskultur danach ausgerichtet, dass es eben schnell nebenbei gehen muss.
Der Burger scheint unter den Fastfood-Lebensmitteln nochmal eine besondere Rolle einzunehmen. Woran liegt das?
Ich glaube ja, das liegt einfach an dem Fingerfood. Also wenn man sich klar macht, Messer und Gabel sind ja auch Gewaltmittel ein Stück weit, also sie sind metallisch und man muss schneiden und zustechen. Also im Grunde genommen setzt sich da auch noch sagen der Produktionsprozess aus der Küche fort. Und beim Burger, da kann man irgendwie in die reinbeißen, in die Hand nehmen, da spürt man die Textur, die Temperatur. Das ist mal sagen ein ganz anderes Erlebnis auch.
Ist das quasi gewaltfreier Genuss dann ohne Messer und Gabel?
Es ist gewaltfrei und auch ständisch freier, wenn man so will, also kulturgeschichtlich betrachtet. Messer, Gabel, Löffel, das sind ja auch ursprünglich sehr teure Instrumente gewesen, die sich nur wenige leisten konnten, der Adel. Und Fingerfood ist immer auch sagen eine Volkskultur gewesen.
Also ist dieses Aufkommen, dieses Hypes rund ums Fastfood eigentlich auch eine Gleichmacherei in gewisser Weise?
Ja, was heißt Gleichmacherei? Man kann natürlich erst einmal sagen, auf der Seite des schönen Scheins, da findet eine Demokratisierung auch statt. Fastfood-Restaurants sind auch sagen eben solche, die niedrigschwellig sind, sagen für viele Menschen irgendwie erschwinglich und dort im Grunde genommen findet sagen die Möglichkeit statt, für eine große Teil der Bevölkerung plötzlich auch an so etwas wie Tafelfreuden, Ausgehen, ostentativen Konsum sich zu beteiligen.
Also, dass es billig ist, spielt nicht die Hauptrolle. Es spielt eher die Hauptrolle, dass es leicht zugänglich ist und großen Genuss bietet.
Das Problem ist eben, sagen, die Art und Weise, wie wir es gewohnt sind, so eine Fastfood-Kultur zu leben, ist eben auch, sagen, mit ganz viel Kosten verbunden, weil wir es immer möglichst billig haben wollen. Wenn jetzt, sagen, die Fastfood-Essakte, die unsere Esskultur so ausmachen, davon geprägt werden, dass viele andere Gesichtspunkte, also ökologische Produktion, faire Preise, Gesundheitsaspekte. Wenn das alles korrekt wäre, dann wäre, glaube ich, gar nicht notwendig, was gegen eine Burgergesellschaft einzuwenden.
Aber so ist es eigentlich eine sehr teure Art des Genusses. Vordergründig ist es Genuss und hintergründig große Kosten.
Ja, genau. Das ist etwas, was jetzt insgesamt so, glaube ich, gesellschaftlich wahrzunehmen ist. Es findet ein großes Umdenken statt. Sagen, diese Vernebensächlichung des Essens wird in Frage gestellt, einmal unter den Gesichtspunkten, die wir gerade angesprochen haben, also sagen wir mal im weitesten ethische Gesichtspunkte, aber auch dieser kulinarisch-hedonistische Gesichtspunkt spielt eine wichtige Rolle. Man will sich auch wieder mehr Zeit nehmen fürs Essen und fürs gemeinsame Kochen und das gemeinsame Genießen.
Aber nicht durchgängig, denn die Burgerketten haben ja weiterhin viel Erfolg. Also das steht so ein bisschen im Widerspruch. Auf der einen Seite eben das, die tollen Küchen, die wir alle zu Hause haben, und auf der anderen Seite der nachhaltige Erfolg der Schnellrestaurants.
Na, haben Sie absolut recht. Das genau ist, findet statt. Also unsere momentane Esskultur ist geprägt von einer kulinarischen oder eben auch gastrosophischen Dissonanz. Und die besteht eben darin, dass wir einerseits das Vernebensächlichen und weiter so sozusagen essen, auf der anderen Seite aber eben durchaus sehen, dass da mehr zu holen ist, dass da andere Dinge auch sagen verhandelt werden, dass der ganze Bereich des Essens uns auch wichtiger sein sollte.
Gastrosophische Dissonanz ist natürlich ein sehr schöner Begriff. Die Burgerketten verkaufen ja nicht nur Pommes und Burger, sondern auch Spaß. Zu Halloween gab es zum Beispiel einen schwarzen Burger mit dem gruseligen Effekt, dass die Ausscheidungen hinterher grün im Klo landeten. Also dieses Essen zur Nebensache, zur Spaßsache, das ist ja doch nochmal neuer als nur das Fastfood alleine.
Da machen sich die Fastfoodketten eben gewisse Aspekte zu nutzen, um ihr Geschäftsmodell fortzusetzen, weil das steht schon unter Druck. Die Burgergesellschaft eben wird in Frage gestellt und diesen Spaßmoment, den man auch gerade gegenüber den Kindern so ausspielt, der wird jetzt immer mehr in den Vordergrund gerückt. Ich sehe das als einen verzweifelten Versuch, an einem eigentlich veralteten Geschäftsmodell festzuhalten.
Was lässt Sie quasi hoffen, dass es ein veraltetes Geschäftsmodell sei?
Naja, die gesellschaftliche Auseinandersetzung, für die ich mich auch einsetze mit meinen bescheidenen philosophischen Mitteln, also ein Umdenken, weil einfach wir immer noch nicht wirklich sehen, sagen, was für eine große gesellschaftliche Herausforderung uns im alltäglichen Essen ausgeht. Und wenn wir das uns klar machen, und viele Menschen haben angefangen, sich das klar zu machen, dann habe ich die Hoffnung, dass sich das rumspricht und sozusagen der Faktor sich vervielfältigt an Menschen, die bereit sind, da auch irgendwie anders zu verhalten.
Sie sind ein moderner Philosoph, ein Mensch, der sich eben auch mit dem Bereich Essen beschäftigt. Welche Gedanken haben sich denn die Philosophen früher über die Nahrungsaufnahme gemacht?
Es gab eine lange Auseinandersetzung von Platon bis Nietzsche. Die sah aber mehr oder weniger so aus, dass man das Essen eben als gesellschaftliche Tatsache als Alltagserlebnis nebensächlich. Hier im Grunde genommen haben die Philosophen für die mentalen Voraussetzungen einer Farce-Gesellschaft gesorgt.
Ah, die haben schon für die Vernebensächlichung gesorgt.
Die haben für die Vernebensächlichung, ja. Also weil, wenn man sich das anguckt, das gilt bis in die Gegenwart mit den Neuroscience und sagen, der Mensch sei Geist und so. Also diese ganze Idee, dass das Menschsein irgendwie mit Vernunft, mit geistigen Tätigkeiten zu tun hätte, das war immer verbunden mit einer Abwertung, sagen, des essenden Wesens. Da waren die Philosophen sehr erfolgreich, muss man leider sagen. Und das hat jetzt in den jüngsten, in der Gegenwartsphilosophie, wie hat das eben dazu geführt, dass gar nicht mehr so ist philosophisch. Und da muss ich mich dann schon fragen, wie kann ich als Philosoph so wichtige Dinge, die mit dem Essen verbunden sind, also Umweltfragen, Gerechtigkeitsfragen, aber auch Gesundheit, Lebensqualität, gutes Lebenkonzepte, wie kann ich das alles, sagen, denken, ohne auch den Bezug zum Essen herzustellen.
Also die alten Philosophen quasi Wegbereiter für das Fastfood der Moderne. Herr Lemke, ganz herzlichen Dank für die Einblicke. HR2 Kultur der Tag und damit zurück in die Welt der Pfaueneier und feinen Silberlöffelchen beim Gastmahl des Trimalchio.
Schon hatte sich Trimalchio nach Unterbrechung seines Spiels von allen Speisen reichen lassen und uns mit lauter Stimme freigestellt, zum zweiten Male Honigwein zu nehmen. Da gab das Orchester plötzlich ein Zeichen, worauf die Vorkostschüsseln von der singenden Dienerschar eiligst abgeräumt wurden. Bei diesem Durcheinander war zufällig eine Schüssel zu Boden gefallen, und der Sklave hatte sie wieder aufgehoben. Als Trimalchio dies bemerkte, befahl er, der Diener solle geohrfeigt werden und die Schüssel wieder hinwerfen. Dann kam der Aufseher für das Hausgerät und begann, das Silber unter dem übrigen Kehricht mit dem Besen hinauszufegen. Darauf traten zwei Negersklaven in ihrem Haarputz mit winzig kleinen Schläuchen ein, die so aussahen wie die Schläuche, mit denen man im Amphitheater die Arena besprengt. Aus ihnen gossen sie Wein über unsere Hände. Wasser bot keiner an. Als wir den Hausherrn wegen dieser Feinheiten bewunderten, meinte er, »Mars liebt die Gleichheit. Ich habe deshalb jedem Gast einen kleinen Tisch für sich anweisen lassen. Dabei werden wir auch unter der Hitze weniger zu leiden haben, die sonst diese stinkigen Kerle von Sklaven durch ihr Gedränge verursachen.« Unmittelbar darauf wurden sorgfältig vergipste Amphoren hereingebracht, an deren Halse Etiketten angebracht waren mit der Aufschrift 100-jähriger Verlerner, Jahrgang des Opimius. Während wir die Aufschriften studierten, schlug Trimalchio die Hände über dem Kopfe zusammen und rief, »Ach, ach, so lebt also der Wein länger als wir armen Menschlein. Darum wollen wir uns auch ordentlich beschwipsen. Wein ist Leben. Echten Opimianer setze ich euch vor. Gestern gab's nicht so guten, und doch waren viel feinere Leute bei mir zu Gaste.«
Die Burgergesellschaft von der Kultur des schnellen Essens, so haben wir den Tag heute überschrieben. Und wir blicken jetzt über den Tellerrand nach Kenia. Auch dort hat die internationale Fastfood-Kette enorme Erfolge. Seit etwa 3 Jahren erobert sie den kenianischen Markt, denn Kenianer lieben Fleisch und süße Getränke. Aber das fettige Fastfood ist dort nichts für den kleinen Geldbeutel. Es ist teuer und gilt damit auch als Statussymbol. Und vor dem Verlust der schlanken Linie haben die Kenianer auch kaum Angst. Auch der Speck auf der Hüfte zeigt, dass man sich das Essen leisten kann.
In der Friteuse schmuggeln Backfische. Direkt daneben werden Hähnchenteile langsam braun und knusprig. Der Koch zerlegt geschälte Kartoffeln zu feinen Pommes frites, bevor die ebenfalls im siedenden Öl landen. Für die Mittagspause sind das die Renner bei den hungrigen Kunden. Pommes mit Fisch oder Huhn, Fritten verkaufen wir am meisten.
Chips is the most selling.
Das Restaurant von Martin Mulwa liegt auf der Moy Avenue, mitten in der Innenstadt von Nairobi. Zwischen Läden und Büros steht ein Schnellimbiss neben dem anderen.
Kenya is a fast food republic.
Kenia ist eine Fastfood-Republik, sagt Sekretärin Molly Kiyo mit einem Augenzwinkern. Das schnelle Essen in Garküchen und Mini-Restaurants hat Tradition. Straßenverkäufer brutzeln Tura auf Ölfässern, lange Würste vollgestopft mit Innereien. Junge Frauen bieten leckere Eintöpfe an, Maisbrei und natürlichen Nyama Choma, gegrilltes Fleisch. Ich mag Nyama Choma, weil mein Volk traditionell Fleisch liebt. Das gehört zu meiner Kultur, schwärmt Andrew Kiplagat. Die Liebe der Kenianer zum Fastfood hat inzwischen auch die großen internationalen Ketten angelockt. Und das verändert die Esskultur. Der kenianische Konsument wird internationaler. Ich war vor 20 Jahren das erste Mal hier und damals hat kaum ein Kenianer eine Pizza gegessen. Heute gehört Pizza zur normalen Ernährung. Eric André ist der Chef von Om Nom Nom, dem kenianischen Franchise-Unternehmen für Cold Stone Creamery und Domino's Pizza. Die amerikanischen Ketten sind seit rund 3 Jahren hier. Distriktmanagerin Esther Odieno. Domino's Kenya hat $5 Millionen für 3 Filialen investiert und wir expandieren. Die Motivation ist da, auch die der Kunden.
The motivation from the customers.
Die Sandwich-Kette Subway ist in Nairobi, Burger King, Pizza Hut, die japanische Kette Teriyaki, der Hähnchenbräter Kentucky Fried Chicken. Auch kenianische Neugründungen profitieren von dem Boom. Obado Obado hat mit Café Deli eine erfolgreiche Kaffeehauskette aufgemacht.
More and more younger people are earning much better money.
Immer mehr junge Leute haben höhere Einkommen und sie sind bereit, neue Esskulturen auszuprobieren, die es im Westen schon lange gibt, zum Beispiel die Kaffeekultur. Das höhere Einkommen brauchen die Kunden auch. Gibt es einen Topf Gideri-Eintopf aus Bohnen und Mais, schon für umgerechnet knapp 50 Cent, muss man für eine große Hähnchenmahlzeit bei Kentucky Fried Chicken rund 20 Euro auf den Tisch blättern. Das fettige Fastfood ist zum Statussymbol geworden. Die meisten Menschen assoziieren ungesundes Essen mit einer höheren sozialen Schicht und sie essen ungesund, weil sie es sich leisten können. Klagt Ernährungsberater Kefanya Numba. Zu viel Fett, zu viel Zucker, zu viel Salz. Das Ergebnis ist unvermeidlich. Die Leute kommen zu mir mit Diabetes, Bluthochdruck, einem hohen Cholesterinspiegel. Inzwischen sterben mehr Menschen an solchen Beschwerden als an AIDS und anderen Krankheiten zusammen. Vor allem in den Städten sind mittlerweile mehr Kenianer zu dick als unterernährt. Den Heißhunger auf Fastfood hat das bisher allerdings nicht gestoppt. Nicht nur, weil dicke Bäuche ein Zeichen von Wohlstand sind. Üppige Kurven gelten einfach als schön.
Unsere Afrika-Korrespondentin Linda Staude über die Fastfood-Republik Kenia. HR2 Kultur der Tag. Der Mensch isst, was er isst. Das hat Ludwig Feuerbach schon 1850 formuliert. Und der Satz hat nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Essen ist viel mehr als reine Energieaufnahme. Essen ist Ausdruck unserer Lebenseinstellungen. Der Soziologe Daniel Kofal hat seine Dissertation über die Komplexität der Ernährung in der Gegenwartsgesellschaft geschrieben. Schönen guten Abend, Herr Kofal.
Guten Abend.
Wenn man sich so umschaut und all die Ernährungstrends sieht, bio, vegetarisch, vegan, glutenfrei, low carb, dann könnte man denken, Essen im 21. Jahrhundert ist viel komplizierter geworden, als es je war. Oder täuscht das?
Essen ist tatsächlich eine komplizierte Sache geworden, was vor allen Dingen daran liegt, dass wir nicht mehr nur das essen müssen, was da ist. Wir haben die Mangelsituation überwunden und es ist jetzt die Auswahl an ganz vielen Produkten da. Und da muss man sich jetzt entscheiden, was man essen will und auch was man weglässt. Und das ist natürlich etwas, wo man dann eine Entscheidung treffen muss und man kann eben nicht alles Mögliche essen. Und dann muss man bestimmte Dinge aussortieren und das macht es dann im Alltag natürlich oft auch schwierig, weil man nicht genau weiß, was man von seinem Teller, von seinem Speiseplan streichen soll.
Aber diese Auswahl, die wir haben, die hängt ja auch davon ab, dass wir uns das leisten können, so auszuwählen, oder?
Ja, natürlich. Wenn man Budgetrestriktionen hat und immer nur das Billigste essen muss, weil man gar nicht genug Geld hat, mehr auszugeben, dann ist es natürlich wieder eine sehr einfache Geschichte. Aber natürlich, wir genießen es ja auch. Es ist ja auch was Schönes daran, etwas Spannendes daran, dass man aussehen kann. Kompliziert sein heißt ja nicht gleich irgendwie, es ist was Schlimmes, sondern es ist natürlich auch etwas, womit man sich gerne auseinandersetzt. Essen und Trinken ist etwas, was wir alle tun müssen, um zu überleben. Deswegen ist es sicherlich auch eine sinnvolle Beschäftigung, sich damit auseinanderzusetzen, sich damit zu beschäftigen. Dazu kommt, dass wir immer mehr über Ernährung wissen, auch wenn wir das Gefühl haben, wir wissen immer weniger, aber wir wissen immer mehr. Damit geht aber auch das Nichtwissen. Wir merken, was wir noch nicht wissen. Wir merken, dass es nicht so einfach ist, diese ganzen Informationen zu verarbeiten. Auch das macht es kompliziert und auch das führt dazu, dass man sich intensiv damit beschäftigen muss und manchmal vielleicht auch verunsichert ist im Alltag, ob man nur das Richtige gegessen hat, ob man den richtigen Ernährungsstil pflegt.
Und für manche scheint das auch gar nicht hilfreich zu sein, wenn sie es wissen. Also es führt jedenfalls nicht zu anderen Handlungen. Wir haben gerade im Beitrag über Kenia gehört, dass die Menschen dort ungesundes Essen durchaus als Statussymbol ansehen, weil man sich das eben leisten können muss. Wie ist das mit dem Essen und dem Statussymbol bei uns?
Ja, Essen ist schon immer ein Statussymbol gewesen, auch schon in ganz einfachen Kulturen, ganz einfachen Formen des Zusammenlebens ist es ein Statussymbol. Wer kriegt das größte Stück Fleisch, wer kriegt die größte Portion oder wer ist eben zu klein oder zu schwach und bekommt nur eine kleinere Portion. Im Mittelalter war es natürlich auch so, dass es opulente Mäler an den Fürstenhöfen gab, dass die Aristokratie gut gegessen hat, während andere Schichten, andere Stände sehr viel spartanischer leben mussten. Und heutzutage ist es auch weiterhin etwas, dass man sich entweder leisten kann oder dass man sagen kann, ich habe bestimmtes kulinarisches Fachwissen, habe bestimmte exotische Dinge ausprobiert, war in bestimmten Restaurants und kann damit punkten. Aber man kann auch sagen, ja, ich habe etwas, dass ich mir was gönne. Ja, und ich finde auch mit dem Ungesunden, das ist auch ein spezifischer Fall. Wir haben am Essen und Trinken das erstmal nicht mit Medizin zu tun, sondern Essen und Trinken hat auch ganz viel mit Genuss zu tun, wenn es nur um das, nicht nur um das pure Überleben geht. Und auch das ist natürlich ein Statussymbol. Ja, ich kann es mir jetzt leisten, etwas zu genießen. Und das muss nicht zwingend auch gesundheitsschädlich sein, nur weil das Essen nicht das Gesündeste von allen ist. Man kann zum Beispiel auch entweder nur ab und an davon essen oder man kann doch andere Faktoren im Alltag kompensieren, irgendwie nicht so viel Stress haben oder sich bewegen oder sowas. Also Genuss ist sicherlich auch etwas, was für manche Leute ein Statussymbol ist, dass sie jetzt endlich nicht mehr nur auf den Geldbeutel gucken müssen oder nicht nur das essen müssen, was sie gerade finden, sondern dass sie jetzt auch auswählen können und sich auch was schlimmen können.
Aber man hat das Gefühl, dass der Genuss bei manchen Ernährungstrends ein bisschen zu kurz kommt. Die Vertreter der unterschiedlichen Ernährungsmodelle sind auch teilweise sehr vehement unterwegs. So mancher Veganer reagiert mindestens mal mit Abscheu, manchmal aber sogar auch aggressiv auf fleischessende Mitmenschen. Wo kommt diese Rigorosität her?
Ja, es ist natürlich nur, dass Essen und Trinken dann eben nicht nur mit Genuss aufgeladen ist oder mit dem Nährwert, dass man den Stoffwechsel am Laufen halten muss, sondern es ist inzwischen aufgeladen mit moralischen Fragen, mit ethischen Fragen, ganz klar auch mit religiösen Fragen ganz oft. Und dann ist es auch so, dass wenn man dann jemanden ja kritisiert aufgrund seines Ernährungsstils, so sagt irgendwie, du isst, was du isst, das ist etwas, was in meinem Lebensstil, in meinem Moralkodex nicht positiv konnotiert ist, dann ruft man damit natürlich Widerstand hervor, dann ruft man Aggression hervor oder man möchte sich vielleicht auch teilweise selber als etwas Besseres darstellen, indem man andere Ernährungsstile abwertet. Das betrifft aber meiner Meinung nach nicht nur Vegetarier und Veganer, sondern es gibt diese aggressiven, sehr überzeugten, dogmatischen Vertreter ihrer Ernährungskultur in fast jedem Ernährungsstil.
Ja, und dann hat man leider den Fall, dass man dann nicht mehr entspannt gemeinsam essen kann, sondern dass es dann sehr kompliziert wird. Ganz herzlichen Dank an den Ernährungssoziologen Daniel Kofal. Schönen Abend noch. Und damit kommen wir wieder ans Festmahl von Trimalchio.
Dem allgemeinen Beifall folgte ein Gang, der unseren Erwartungen gar nicht entsprach. Doch seine Ungewöhnlichkeit zog aller Augen auf ihn hin. Ein rundes Speisebrett zeigte nämlich in kreisförmiger Anordnung die 12 Himmelszeichen, und der Anrichter hatte auf jedes von ihnen ein eigentümliches und passendes Gericht gelegt. Auf den Widder Widdererbsen, auf den Stier ein Stück Rindfleisch, auf die Zwillinge Hoden und Nieren, auf den Krebs einen Kranz, auf den Löwen afrikanische Feigen, auf die Jungfrau die Gebärmutter einer Jungsau, auf die Waage eine wirkliche Waage, die in der einen Schale eine Torte, in der anderen einen Kuchen trug, auf den Skorpion einen kleinen Seefisch, auf den Schützen einen Hasen, auf den Steinbock einen Hummer, auf den Wassermann eine Gans und auf die Fische zwei Seebarben. Da erblickten wir im unteren Teile Masthühner, Sauäuter und einen Hasen, der in der Mitte mit Schwungfedern geschmückt war, so dass er einem Pegasus glich. Auch bemerkten wir an den Ecken der Anrichte vier Figuren, aus deren kleinen Schläuchen eine pikante Soße über die Fische floss, die wie in einem Teich schwammen. Wir klatschen alle Beifall, womit die Dienerschaft den Anfang gemacht hatte, und fallen lachend über die auserlesenen Gerichte her. Nicht weniger war Trimalchio über ein derartiges Kunststück erfreut und rief vergnügt: »Schneider!« Sofort kam der Vorschneider herbeigelaufen und zerlegte die Gerichte mit rhythmischen Bewegungen nach dem Takte der Musik. Man konnte glauben, ein Wagenkämpfer führe, von einer Wasserorgel begleitet, einen Scheinkampf aus. Trotzdem wiederholte Trimalchio immer wieder in langgezogenen Tönen: »Schneider, schneid er!« Ich vermutete, dass hinter diesem so oft wiederholten Ausrufe irgendein Scherz stecken müsse und scheute mich nicht, meinen Nachbar, der über mir lag, danach zu fragen. Der hatte schon öfters derartige Späße miterlebt und antwortete mir: »Du siehst den Mann, der die Gerichte vorschneidet? Er heißt Schneider. So oft also Trimalchio Schneider ruft, ruft er ihn beim Namen und gibt ihm zugleich seinen Befehl.«
Der Vorschneider beim Essen. Tja, sowas gibt's schon lange nicht mehr. Die Burgergesellschaft, von der Kultur des schnellen Essens. Unser Thema heute in HR2 Kultur der Tag. Wolfgang Kaschuba ist geschäftsführender Direktor des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung. Schönen guten Abend.
Guten Abend, Frau Rink.
Zeigt sich an der Palette an Nahrungsmitteln, die auf unserem Speiseplan stehen, die wir da im Supermarkt und in den Restaurants hier finden, schon längst, dass wir ein Einwanderungsland sind?
Ja, in der Tat. Also nicht nur, weil die Nahrungsmittel bei uns einwandern in erhöhter Zahl und immer weiter weg aus der Welt, sondern weil das in der Tat im Grunde genommen das Produkt von Einwanderung ist. Also auf der einen Seite eben die Menschen, die zu uns gekommen sind, vor allem natürlich in den Jahrzehnten ab der sogenannten Gastarbeiterperiode, Jahre folgende. Und dann die zweite Tatsache natürlich, die Deutschen sind Reiseweltmeister. Und wir bringen natürlich esskulturelle Erfahrungen und Anregungen zwischen aus der ganzen Welt mit. Und insofern, auch wenn wir das erst spät wahrhaben wollen, sind wir gerade, was die Esskultur angeht, in der Tat ein extremes Einwanderungsland.
Aber da zeigt sich dann auch tatsächlich im Supermarkt, dass wir doch sehr offen diesen neuen Genüssen gegenüberstehen.
Also man könnte ja fast den Eindruck haben, wir stehen den Genüssen und Esskulturen manchmal und in manchen Regionen freundlicher gegenüber als den Menschen, die sie mitgebracht haben. Aber das ist, glaube ich, in der Tat so. Das hängt mit vielen Dingen zusammen, eben hängt sicherlich eben auch damit zusammen, dass gerade innerhalb Deutschlands eben auch die Mobilität sehr stark ist. Also viele Leute ziehen wegen der Bildung, der Arbeit, der Liebe oder viele andere Dinge eben auch von einer Region in die andere. Und deswegen haben wir, anders als in anderen europäischen Ländern etwa, auch sehr viel schwächere regionale Esskultur. Mhm. Also sprich, es ist hier relativ selbstverständlich, dass ich mich fast in jeder Mittelstadt oder Großstadt weltweit quasi aus der Esskultur bedienen kann, was auch in Italien oder in Frankreich noch längst nicht so ist.
Ah, wie kommt es zu diesen Unterschieden?
Also ich glaube, das hängt eben damit zusammen, dass die nationalen Küchen sozusagen natürlich in Frankreich und in Italien stärker ausgeprägt sind, dass sie auch höherwertig sind. Also wir wissen natürlich, dass der Umgang mit Gewürzen, dass die Zutaten zu vielen der traditionellen italienischen oder französischen Gerichte anspruchsvoller sind als hier. Man kann auch sagen, insbesondere etwa in Norddeutschland, also ich lebe in Berlin und weiß natürlich, dass die Gewürze hier erst mit mehrhundertjähriger Verspätung angekommen sind. Davor hatte man eben im Grunde genommen Salz oder Rauch, um Lebensmittel haltbar zu machen oder ihnen Genuss zu verleihen. Das ist im Italienischen, in der italienischen Renaissance oder eben im Frankreich des 16., 17. Jahrhunderts bereits sehr viel anders und das hat nach Süddeutschland ausgestrahlt. Aber insgesamt eben ist die Mobilität innerhalb der Gesellschaft eben gerade in Deutschland sehr viel stärker gewesen. Die Wanderung Richtung Industrie, die Wanderung Richtung Städte. Und Städte sind natürlich ganz automatisch auch Anknüpfungspunkte für internationale Esskulturen, für Importe, weil die Wanderung von Menschen, Ideen und von Waren eben zur Geschichte unserer Städte gerade in Deutschland gehört. Und in der Hinsicht und vielleicht im Unterschied zu Italien und Frankreich ist Deutschland eben in den letzten Jahrhunderten ein Durchgangsland auch geworden.
Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist auch da, wo die Vielfalt sowieso schon größer war, dann auch das Verhaften in dieser Vielfalt einfach größer als in Deutschland.
Ja. Mhm. Und wir haben natürlich eine sehr schnelle Verstädterung in Deutschland am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts. Und die Städte neigen ohnehin dazu, die Stadtgesellschaften, sich jetzt nicht an regionalen Esskulturen festzuhalten, sondern weil sie eben auch Orte des Handels sind, sind sie sehr offen eben auch für neuere Entwicklungen. Und sie haben ja auch gerade in Deutschland schon nach der Jahrhundertwende noch im Kaiserreich in Essen oder in Berlin bei den großen Fabriken von Krupp oder Siemens schon im Grunde genommen Fastfood-Stände. Da werden eben dann Arbeiter in ihrer Mittagspause mit Eintopf oder Suppe oder etwas Gebratenem versorgt, weil das eben ein Bedarf ist. Und da ist die Entwicklung eben der Verstädterung auch schneller als in Frankreich oder Italien.
Jede Kultur trifft ja so eine Auswahl, was für sie essbar ist. Was wir eklig finden, das finden andere ganz normal. Frittierte Vogelspinnen fallen mir da ein. Die würde hier kaum einer bestellen. In Kambodscha sind sie total beliebt. Ich nehme mal an, dass sich das zunächst an dem regionalen Angebot, an der regionalen Verfügbarkeit von Nahrungsmitteln gerichtet hat. Aber über dieses Stadium sind wir ja längst hinaus. Woran richtet sich das denn inzwischen bei uns aus, was wir eklig finden?
Naja, wir haben schon bestimmte Standards, auch ethische Standards, über die wir selten hinwegspringen. Es gab vor einigen Jahren mal ein berühmtes Festessen einer italienischen Universitätsstadt. Da waren italienische und deutsche Professoren dazu. Und die Hälfte der deutschen Kollegen ist dann aufgesprungen, als sie mitbekamen, dass sie als Vorspeise Singvögel, gebratene Singvögel, serviert bekamen. Das tut man sozusagen in Deutschland noch nicht. Pferdefleisch war lange Zeit natürlich ein arme Leute-Essen, ist heute auch noch nicht wirklich angesagt. Also da gibt es bestimmte kulturelle Standards, aber es ist völlig richtig. Zunächst mal orientiert sich regionale Kost an den regionalen Ressourcen, die eben auch bedeuten, etwa im Blick auf asiatische Küchen, dass zu den wenigen Ressourcen, also zu denen, bei denen es knapp zugeht, eben auch zum Beispiel Holz gehört. Deswegen beruht etwa die asiatische Küche eben auch auf einem sehr sparsamen Umgang eben mit Brennmaterialien. Und der Wok ist eben so eine Möglichkeit, die Energie möglichst gut auszunutzen, kleingeschnittenes schnell anzubraten. Und ja, wenn es um Insekten geht, das ist in der Tat heute so, dass die auch von jungen Leuten aus der Tüte geknabbert werden. Und es gibt aber längst auch europäische junge Leute, die damit knabbern. Mhm. Also sind natürlich auch diese Grenzen und diese Schwellen fließend. Für Ältere ist das nicht unbedingt vielleicht erstrebenswert. Also als Ethnologe bin ich auch viel unterwegs, aber vor glasierten Schafsaugen oder habe ich dann auch dankend abgelehnt.
Ich habe mal Elchnase probiert, also würde ich auch niemandem empfehlen. Gucken wir nochmal auf den Fastfood-Bereich. Die unterschiedlichen Geschmäcker, die wir so weltweit vorfinden und die Neugier darauf. Wie macht sich das bemerkbar? Welche Art von Vermischung findet da statt?
Ja, wir haben sozusagen Einheimisches und Exotisches und wir haben Billiges und Teures. Und das ist keineswegs gesagt, dass sich danach die Käufergruppen unterscheiden, sondern das mischen wir. Da ist mal schon jemand Austern am Stand, das kann man heute ja fast in jedem mittelstädtischen Hauptbahnhof bekommen. Und auf der anderen Seite oder vielleicht am nächsten Tag oder drei Tage später eben auch die billige Currywurst. Selbst Schaschlik, also in meiner Jugendzeit ein exotischer Geschmack, den niemand genau identifizieren konnte, weil irgendein Fleisch mit irgendwelchen Dingen zusammengekocht war. Selbst solche Dinge kommen wieder nach vorn. Also es gibt da sozusagen alle Möglichkeiten, aus einem Schnellgericht, was es ja ursprünglich war, eben auch eine exquisite Esskultur zu machen. Und wenn man sieht, eben was heute an manchen Ständen ein Bio-Hamburger kostet, wie der zubereitet wird, könnte man sich auch ins Restaurant reinsetzen, dann sieht man, dass also auch mit dieser Situation des Essens durchaus gespielt wird. Fast Food heißt nicht mehr automatisch, jemand hat es eilig und isst schlecht oder billig, sondern kann eben auch bedeuten, dass man gerade einer Mode der Esskultur nachkommt, wie wir das ja gerade in Deutschland in vielen Städten haben. Also die Food Festivals sind ja in der Regel Veranstaltungen, bei denen sozusagen Esskultur an Marktständen im Vorbeigehen oder an Stehtischen konsumiert wird. Und das ist nicht billig.
Also man kann auf jeden Fall sagen, dass Fastfood inzwischen auch zu unserer deutschen Esskultur gehören. Herr Kaschuber, ganz herzlichen Dank. Anspruch und Wirklichkeit, dazwischen liegen gerade beim Essen Welten. Oder sagen wir nicht Welten, sondern die Welt der schnellen, praktischen Genüsse. Und auch wenn es vielleicht nicht super gesund ist, nicht selbst zu kochen, der Mensch hält ja auch einiges aus und nimmt nicht gleich dauerhaft Schaden, bloß weil er ab und zu Pizza, Burger und Pommes vertilgt. Das schlechte Gewissen ist wahrscheinlich schädlicher als der Fettgehalt. Meine Kollegin Anna Korwes hat das schlechte Gewissen noch nicht ganz besiegt. Morgens Vollkornstulle und Obst, mittags liebevoll gekochte Kost von Mama, Gemüsepfanne mit Lachsfilet, Pasta alla Puttanesca. So bin ich aufgewachsen. Eine Kindheit im Schlaraffenland. Meine Mutter, urdeutsch, kulinarisch aber italienisch geprägt, kocht super. Essen wurde in der Familie wahrhaft zelebriert und ich habe das immer genossen. Und doch, bei mir bleibt die Küche 5 bis 6 Tage in der Woche kalt. Als Reporterin in Berlin sind meine Arbeitstage unberechenbar, lediglich verlässlich lang. Ich fahre quer durch die Stadt von Interview zu Interview, pendele zwischen dem Sender, meiner Wohnung und der meines Freundes hin und her. Ein bisschen nomadenmäßig das ganze, klischeehaftes Großstädterleben eben. Die Mittagspause fällt oft aus. Mit semi-gesunden Müsli-Riegeln am Vormittag, S-Bahn-Brötchen am Mittag und Verzweiflungsschokoriegeln später snacke ich mich so durch den Tag. Mein Magen ist berufsbedingt flexibel. Gesund fühlt sich das, zugegeben, nicht an. Den Ausgleich muss der Abend bringen. Nur lockt da das überquellende Veranstaltungsangebot der Hauptstadt oder der Sport oder schlicht ein Wein mit Freunden. Vor 10 bin ich selten zu Hause. Da noch kochen? Dafür bin ich ganz ehrlich zu faul. Zumal einem Berlin die kulinarische Vielfalt der ganzen Welt zu Füßen legt und das recht günstig. Falafel bei meinem Lieblingslibanesen, der leckere mexikanische Super Soy Burrito, koreanisches Bibimbap oder Glasnudelsalat vom Vietnamesen. Für 5 Euro bin ich dabei. Geht schnell, schmeckt und das Ernährungsgewissen ist zwar nicht lupenrein, aber immerhin reiner als bei Big Mac oder Currywurst. Und so überdenke ich den Weg zum Herd, sogar dann, wenn ich ausnahmsweise mal früher zu Hause bin. Denn wenn ich schon koche, dann, siehe Sozialisation, was Frisches. Nudeln mit Zucchini, Pilzen und Schafskäse, aufwendige Salate mit ganz viel Hardware, Ei, Avocado und Tomate. Frisches habe ich aber niemals parat, muss ich also einkaufen. Praktisch ist das natürlich kein Problem, aber nach dem Abendessen bleiben dann halbe Avocados, Schafskäse und Zucchini übrig. Wann soll ich die verkochen, wo ich doch die nächsten Abende absehbar wieder unterwegs bin? Wenn ich etwas hasse, dann ist es Essen wegzuschmeißen. Darauf liefen aber all meine bisherigen Feldversuche von ich möchte mich besser ernähren, ergo mehr kochen, heraus. Einfrieren kann ich mit meinem ollen Kühlschrank nicht. Am nächsten Mittag aufgeweichte Reste in der S-Bahn aus der Tupperbox futtern? Auch doof. Bleibt im Zweifel also doch der Gang zum Vietnamesen um die Ecke. Irgendwie hätte ich's ja schon gerne anders. In der Praxis aber ist das Auswärtsspeisen unschlagbar praktisch. Nur sonntags. Da ist Kochen angesagt. Mein Freund und ich stehen am Herd, schnippeln und würzen, schieben Forellen und kulinarische Kompositionen in den Ofen. Muttern wäre so stolz, würde sie uns sehen, würde aufatmen und sagen, war doch nicht umsonst mein Mantra von der guten Ernährung. Es ist gemütlich, Feiertagsstimmung liegt in der Luft. Es duftet, schmeckt hervorragend, das Essen macht glücklich und ich gelobe, künftig mehr davon. Und dann ist wieder Montag.
HR2 Kultur, der Tag von der Kultur des schnellen Essens, vom Aufstieg des Burgers seit den 50er Jahren. Vermutlich haben Sie jetzt Appetit bekommen, auf was auch immer, auf jeden Fall auf Genuss, hoffe ich. Mein Name ist Doris Renk. Schönen Abend.